Auf einen erfolgreichen Ausgang des Klimagipfels in Cancun in Mexiko hätten wenige gewettet. Die Erwartungen waren gleich null. Die ganze letzte Nacht hindurch hatten die Delegationen im Plenum des Klimagipfels und in Arbeitsgruppen dann noch um einen Kompromiss gerungen. Mit Erfolg. Obwohl Bolivien den Abschluss blockierte, sagten alle anderen Industriestaaten, Schwellen- und Entwicklungsländer nun doch ja. Ich sprach mit Martin Durre über den Kompromiss und fragte ihn zuerst, warum es denn auf der Zielgeraden noch ging.
Es ging ganz zentral um die Verlängerung des Kyoto-Protokolls, als Japan nämlich letzte Woche sagte, und zwar ganz kategorisch in einer ungewohnten Schärfe sagte, wir werden das Kyoto-Protokoll nicht verlängern, ohne dass China und die USA mit in die Pflicht genommen werden. Da war die Nervosität groß und sie wurde noch größer, als Russland und Kanada sich dieser Haltung anschlossen. Der Kyoto-Vertrag ist für die Entwicklungsländer vor allem ein ganz symbolischer, ganz wichtiger Vertrag. Er steht für die sogenannte Klimaschuld der Industriestaaten, die das große Klimadesaster, in dem wir uns jetzt befinden, verursacht haben und mit diesem Vertrag ihre Schuld allein abzutragen haben. Wenn man diesen Vertrag nicht verlängert, haben die Entwicklungsländer die Angst, dass die ganze Klimapolitik und Klimaverhandlung überhaupt zusammenbrechen.
Dann ist das auch der Grund für Boliviens Widerstand.
Das war ein ganz direkter Grund, ja, weil die Gereiztheit des bolivianischen Unterhändlers Pablo Solon noch gestiegen ist und als er im Entwurf zum Kompromisspapier las, dass man erst nächstes Jahr entscheiden will, ob man Kyoto verlängert oder nicht und dann auch noch sah, dass es keine ehrgeizigen CO2-Reduktionsziele in diesem Papier gibt, hat er sich offenbar für Totalopposition entschieden und das ist im Saal dann schlecht angekommen. Man hat Bolivien auch verübelt, dass es in den Vorbereitungsrunden, in den informellen Gesprächen, die eigentlich zum Kompromiss hätten führen sollen und dann auch geführt haben, sich zurückgezogen hat, an vielen Gesprächen gar nicht mehr teilgenommen hat, um dann im Plenarsaal eine Generalattacke zu reiten, die ja dann schiefgegangen ist, so gehörig schief, dass nicht einmal die traditionellen Verbündeten Boliviens, Venezuela und Kuba das Land noch unterstützten. Das zeigt, wie sehr Pablo Solon sein Land in die Isolation manövriert hat.
Schauen wir uns den Inhalt an dieses Kompromisses. Was sind denn die wesentlichen Punkte?
Ein wesentlicher Punkt, der allem eigentlich voransteht, ist das sogenannte Zwei-Grad-Ziel. Das wird übernommen aus dem Kopenhagen-Akkord. Damals wurde das nur zur Kenntnis genommen. Jetzt ist festgeschrieben, dass die Länder der Erde keine höhere Klimaerwärmung als 2 Grad anstreben wollen. Und das bedeutet, dass man Maßnahmen ergreifen muss, die dieses Ziel auch möglich machen, auch erreichbar machen. In diesem Abkommen gehören 3 Teilabkommen dazu, die sehr wichtige Instrumente sind, nämlich Waldschutz, ein Klimafonds, mit dem man Entwicklungsländer unterstützt in ihrem Kampf gegen den Klimawandel und der Technologietransfer. Auch der ist an die Entwicklungsländer gerichtet, damit sie teilhaben an den neuen Technologien im Energiebereich. Was in diesem Abkommen fehlt, sind entschiedene, mutige CO2-Reduktionsziele und eben auch das Kyoto-Protokoll. Von dem wird nur geredet, es wird nur von der Verlängerung geredet, aber beschlossen ist sie noch nicht. Der Beschluss ist auf nächstes Jahr vertagt.
Nun war 2 Wochen lang quasi permanent in Mexiko die Rede vom möglichen Absturz. Der Tod der Gespräche saß da allen quasi dauernd im Nacken. Wieso hat es jetzt dennoch geklappt mit dem Kompromiss?
Es hat einerseits deswegen geklappt, weil sie alle diesen Druck im Nacken hatten, weil sie alle beweisen wollten, dass der multilaterale Verhandlungsprozess immer noch fähig ist, zu Resultaten zu führen. Sie hatten zum Beispiel auch die Biodiversitätskonferenz von Nagoya vor 2 Monaten im Nacken, der auch im letzten Moment, in der letzten Nacht noch einen Kompromiss hervorgebracht hat. Und das wollten sie auch erreichen. Das hat man die ganze Woche gespürt. Mit dem Kompromiss glaube ich aber nicht, dass sie die Angst ganz verlieren dürfen. Der UNO-Verhandlungsprozess könnte irgendeinmal an einen toten Punkt kommen. Es wird schon längst an vielen Orten laut darüber nachgedacht, ob man nicht neue Verhandlungsforen finden muss. Und andererseits gibt es längst sehr viele Einzel- und Eigeninitiativen von Ländern oder Ländergruppen, zum Beispiel die Cartagena-Gruppe, in der sich Entwicklungsländer und Industrieländer treffen und Klimapolitik miteinander besprechen, oder die Klimapolitik von China, die sich von niemandem beaufsichtigen lassen will, aber mit enormem Tempo erneuerbare Energie ans Netz bringt. Indien, das eine sehr, sehr breit angelegte, sehr differenzierte Umweltpolitik hat. Da werden Fakten geschaffen, eigentlich genau nach dem Prinzip, dass Klaus Töpfer einmal formuliert hat, übrigens im Echo der Zeit, nämlich handeln und verhandeln in dieser Reihenfolge. So geht's und so klappt's, wenn man nicht auf einen Vertrag wartet, sondern etwas unternimmt.
Dennoch sind diese Klimagespräche jetzt vorerst gerettet. Spüren Sie denn in Cancun so etwas wie Aufbruchsstimmung? Doch auch ein bisschen.
Gestern Nacht ganz eindeutig, da war wirklich Feierstimmung, man war fast schon euphorisch. Die UNO-Klimachefin Cristiana Figueres sprach von einem historischen Abkommen, das da unterschrieben worden sei. Das halte ich für etwas übertrieben. Ich glaube vor allem, dass die große Einheit, die man heute Abend zelebriert hat, wahrscheinlich schon an der nächsten Vorbereitungskonferenz wieder auf harte Proben gestellt wird.